Hanisch en steak. Ik weet het niet meer over kwaliteit. Maar die grootte. Amerikanische steaks zijn teller groot. En onze teller zijn groter. Folglich, Amerikanische steaks hebben in de regel een knochen. Meine liebe Frau hat mich darauf hingewiesen, dass viele unserer Teilnehmer auf der Konferenz junge Christen waren. Und das irgendwie, das freut mich einerseits, aber stimmt mich traurig wegen dem Themenwahl. Denn wir haben hier am Abend große Portionen, wahrscheinlich zu groß, von amerikanischem Steak. Und es gab für viele sehr, sehr große Knochen. Ich möchte einen Rat geben an die Baby-Christen und die jungen Christen und die, die hätten Lehrer sein sollen, aber haben ihre Bibel vernachlässigt. Säge herum an den Knochen, verwerte das gute Fleisch, das du verwerten kannst, und ärgere dich nicht über den Knochen. Du kriegst keinen großen Steak ohne einen Knochen. Denn so ein großes Stück Kuh kommt nicht ohne Knochen, okay? Für andere von uns ist es vielleicht doch vorteilhaft, dass wir einmal vom Alten Testament auch gehört haben und einmal sogar verschiedene Ebenen der Verkündigung, die im Text drin sind. Heute Abend wollen wir fortsetzen in 2. Samuel. Nur ein paar Worte wiederum zum Hintergrund. Hier geht es Probleme der Regierung. In 1. Samuel Frauen eine prominente Rolle gespielt haben, und das war erfreulich, durchaus. Spielen Frauen, und das ist unüblich im Alten Testament, eine große Rolle in 2. Samuel. Aber die Rolle, die sie spielen, ist nicht so erfreulich. Für Gott zu führen, ist verhängnisvoll. Und es sind viele, viele Probleme damit verbunden, eine Familie oder eine Gemeinde oder gar Alt-Israel zu regieren. Und in den ersten 5 Kapiteln dieses 2. Buches, wir sehen, wie David zum Thron kommt. Wie gesagt, gestern Abend, er weigert sich, die Krone aus der Hand eines Amalekiter zu nehmen. Ebenfalls die Krone zu nehmen aufgrund einer Coup d'État. Er fordert die Krone auf gerechte Weise. Er ist doch mit der Tochter des Sauls verheiratet. Und Gott hat ihn zum König bestimmt. Und in Kapitel 5, wir sehen, wie David gekrönt wird. Zunächst einmal von Juda. Und dann nach einem Hin und Her, ein Wachsen des Hauses Davids, ein Abnehmen des Hauses Sauls. Er wird als unbestrittener König von allen 12 Stämmen, pass Israel, ganz Israel, erkennt den Messias als rechtmäßigen König an. Und was tut er? Er beginnt sein Haus zu bauen. Er baut ein Haus. Königliches Haus aus Seder. Und er baut ein Haus in einem anderen Sinn, eine Dynastie. Er heiratete etliche Frauen und hatte haufenweise Kinder. Das ist ein Teil vom Königsein. Man baut das Königshaus auf. Seine erste Amtshandlung aber war, die vereinigte Stämme Israels, die wiederum eins waren, zusammenzubringen, um Jerusalem zu befreien von den Jebusiter. Hier war eine Stadt im Süden, eine Stadt unter der Kontrolle von keinem einzelnen Stamm. Und er machte sie zu seiner Hauptstadt. Das war sehr, sehr klug. In etwa wie in unserem Land, wir haben 50 Bundesstaaten. Und Washington gehört zum ganzen Volk. Washington hat keine Repräsentation in unserem Parlament, weil Washington uns alle gehört. Das ist unsere Stadt. Und so war es in Alt-Israel. Jerusalem gehörte nicht zu Juda, nicht zu Benjamin, nicht zu irgendeinem der 12 Stämme, sondern zu allen. Und als David das tat, wurden die Philister unruhig. Und sie sammelten, sie musterten ihr unüberschaubares Heer und marschierten gegen David. Zwei Kampagnen lesen wir, zweimal David befragt den Herrn. David empfindet seine Schwachheit, empfindet sein Angewiesensein auf Gott und seine Hilfe. Und zweimal ein überwältigender Sieg und die Philister werden ihr hässliche, unbeschnittene Unwesen nicht mehr erheben für lange, lange Zeit. David in seiner Schwachheit befragt den Herrn. Und der Herr gibt einen Durchbruch. Baal Perazim. Er ist der Herr der Durchbrüche. Und so endet Kapitel 5. Lesen wir zusammen Kapitel 6. Wir werden nur einige Worte dazu sagen, weil wir uns auf Kapitel 7 heute Abend konzentrieren wollen. Es geht uns heute Abend um den Segen Gottes. Kapitel 6, Vers 9. David stellt die Frage, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Die Lade des Herrn und das damit verbundene Segen Gottes, der Segen seiner Anwesenheit bei uns. Wie können wir den Segen Gottes erleben? Das ist eine sehr wichtige Frage, nicht wahr? Und mit der Frage werden wir uns zwei Kapitel lang beschäftigen, denn die Frage hat eine zweiteilige Antwort. Der erste Teil, der Segen Gottes ist an Bedingungen geknüpft. Und der zweite Teil, andererseits, ist der Segen Gottes ohne Bedingung. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen. Über die der Name des Herrn der Herrscher, über den Cherubim thront ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Sie hatten jetzt was eben gelernt von den Philistern. So brachte man sie aus dem Haus, ich kann es sagen auf Englisch, glaube mir, das auf dem Hügel war. Asa und Achjo, die Söhne desselben, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus desselben weg, das auf dem Hügel war. Asa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zittern und mit Harfen und mit Tamburinen, mit Raseln und Zimbeln. Das ist ein interessantes Orchester, nicht wahr? Und als sie zu Tinnen nach uns kamen, da streckte Use seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Use, und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit, und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Use so weggerissen oder durchbrochen hat, einen Bruch an ihn verschafft. Man nannte diesen Ort Perez Utze oder der Bruch Uses, so heiß er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht mehr zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms, des Gatiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, als die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferten sie einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellte sie an ihre Stelle in der Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscher. Und er verteilte an das ganze Volk und an das ganze, die ganze Menge Israels, von Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen, einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus. Und als David zurückkehrte, um sein Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte, oh, wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt. Als er sich heute vor den Augen der Mächte seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Da sagte David zu Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk Volk des Herrn über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mächten, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Wie bringe ich, oder wie soll die Lade des Herrn, wie soll der Segen des Herrn zu mir kommen? In Kapitel 7, Vers 1 lesen wir, es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihn ringsum Ruhe verschafft hatte von all seinen Feinden. Hier ist David nicht mehr schwach, sondern David befestigt in seiner Macht, gekrönt als König in seiner eigenen Hauptstadt, mit einem Berufsherr und mit der Anerkennung des ganzen Volkes. Ein Palast hat er gebaut, eine Familie baut er aus. Er hat etwas, was so selten war in der Geschichte Israels, ringsum Ruhe, Frieden und Wohlstand. Der König befestigt in seiner Macht. Er findet Gottes Gegenwart selbstverständlich. Gottes Segen selbstverständlich. Der Herr ist auf unserer Seite. Und er handelt in Vermessenheit. Auf dem Pfad zur Macht, Kapitel 1, Vers 5, hat David in seiner Schwachheit wiederholt den Herrn befragt, sich auf den Herrn verlassen und Durchbrüche an seine Feinde Baal Perizim, der Herr der Durchbrüche, erlebt. Und hier lesen wir 2 Geschichten, die uns viel über den Segen Gottes zu sagen haben, wo David es unterlässt, den Herrn zu befragen. Wie soll der Segen Gottes zu uns kommen? David wollte Gottes Gegenwart. Und er wollte den damit verbundenen Segen zu sich bringen. Er wollte die Lade des Herrn zur königlichen Hauptstadt führen. Das ist gut. Das ist lobenswert. Bezeichnenderweise hatte Saul dieses Anliegen nicht. Aber David vergiss ja nicht, wer über der Bundeslade thront. Das ist der Herr. Der Herr der Herrscher. Der über dem Cherubin thront. Und wenn Gottes Thron zum Wackeln scheint. Wer stützt wen? Das ist eine sehr wichtige Frage in der Politik. Immer wieder haben Staaten versucht, die Kirche zu stützen und ihre Unterstützung auch zu erwerben. Wer stützt wen? Dann bricht der heilige Zorn Gottes aus gegen Usse. Was steht hier auf dem Spiel? Wer stützt wessen Thron? Wer befestigt wen in seiner Macht? David muss und wir müssen lernen, dass die Nähe und der Segen Gottes an Bedingungen geknüpft ist, dass nicht nur meine Motive, sondern auch meine Methodik wichtig ist. David hatte ein paar Dinge von den Philistern gelernt. Das Rad war längst erfunden. Er beauftragt ein Transportunternehmen. Das ist viel besser als dieser alte, schwerfällige Weg, wo die Leviten diese riesige goldene Kiste mit goldenen Stangen, wie viel wir das gewogen haben, dass sie das zu Fuß tragen und sich dauernd ablösen lassen. Und es dauert so lange, ist so langwierig, das über eine Strecke zu transportieren. Ein Transportunternehmen. Die Methoden weltlicher Menschen funktionieren tatsächlich. Auch in der Gemeindearbeit. Aber David muss auf ergreifendste Weise lernen, dass der Herr es will, dass wir ihn nach den Schriften suchen. Die Parallelstelle in 1. Chronik 15 macht es deutlich, dass der Herr verlangte, dass die Leviten nach den Schriften Gott suchen und diese Bundeslade tragen. Sagt aber auch, dass Gott ihnen geholfen hat, die schwere Bundeslade zu tragen. Sie parken die Lade in der Garage Obed-Edoms. Und die Anwesenheit der Bundeslade bedeutet ein Füllhorn von Segen für diesen Mann. Und alles, was er hatte, das wird wohl haben, dass all seine Kühe gekälbert haben und all seine Hühner haben 3 Eier pro Tag gelegen. Wer weiß, wie viele Kinder seine Frauen gekriegt haben. Aber der Mann, binnen drei Monaten, hat man einen beachtlichen Segen festgestellt. Und David war nicht einer, der sich einen Segen entgehen lassen wollte. Er holte die Lade nach Jerusalem. Die Frage, wie soll diese segenbringende Lade Gottes zu mir kommen? Der Text gibt eine Antwort in 4 Teilen. Erstens, Vers 9. David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn. Heilige Furcht vor einem gewaltigen Gott. Heilige Furcht, wo man überzeugt ist, er ist so heilig, abgesondert, transzendent, spezial, dass man auf eine ganz sorgfältige, gottgemäße Weise ihm nahen sollte. Wir haben, Geschwister, nichts zu tun mit einem Segensautomat. Einem Gott, wo wir einfach unsere Einkaufsliste herbringen und er hat die Aufgabe, unsere Wünsche zu erfüllen. Man hört manche dieser Vertreter der Wohlstandstheologie und man hat den Eindruck, dass sie sagen zu Gott, springe! Und sie erwarten eine Stimme aus dem Himmel, wie hoch bitte? Gott ist nicht dazu da, um mein Leben zu bereichern. Gott thront oberhalb von den Cherubimen. Heilige Furcht, also. 1. Chronik 15. Der Herr machte einen Bruch unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift suchten. Dieses Mal sucht David nach den Schriften. Keine Lastwagen. Die Leviten tragen diese schwere Last. Eine mühsame Arbeit. Und der Herr hilft ihnen mit. Wir können die Nähe Gottes und den damit verbundenen Segen nur erleben im Rahmen biblischer Prinzipien. Ich bin erstaunt heute, wie viel Literatur in mein Haus flattert von verschiedenen Psychologen und christlicher Psychologie und alles Mögliche, als ob die Bibel nicht genug wäre für die Grundsätze des Lebens. Freud ist wieder salonfähig. Meinem Computer, mein Rechtschreibungsprogramm, wenn ich schreibe Freud, dann will es nicht haben, es sagt dann Fraud. Ein Verführer. Das ist ein ziemlich guter Name. Oder Gemeindewachstumsprinzipien. Ich werde nie vergessen, einen Artikel, den ich gelesen habe von Forbes Magazine, was ein Harvard MBA lernen kann von Willow Creek Church. Man untersucht verschiedene Methoden, Prinzipien der Demografie. Man findet heraus, was die Leute hören wollen und erleben wollen. Wollen sie Jesus with a beat? Ja, dann kaufe Schlagzeug. Okay. Du kannst weltliche Methoden einsetzen in der Gemeinde, wenn du willst. Aber weißt du, was flirten geht? Neutestamentliche Prinzipien. Wenn die Welt sich häuslich fühlt und wohl fühlt in deiner Gemeinde, ist etwas schief dran. Wie bringen wir die Gnade Gottes zu uns nach der Schrift? Drittes Prinzip oder dritte Bedingung, Vers 13. Als es geschah, wenn die Träger der Lade sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Maßkalb. Diesen Gott kann man nur durch Opfer nahen. Die Anerkennung unseres unwürdigen Seins, die Anerkennung seiner Heiligkeit und seiner gerechten Forderungen. Viertes Prinzip, Vers 14 und folgendes, in profunder Demut tanzt David vor Gott. Der große König vergisst sich, überwältigt von der Größe Gottes und seiner Güte, der Gott, der einwilligt, zu ihm herabzukommen, ihm zu helfen, ihn zu retten von Saul, ihn ins Reich zu führen, sozusagen, und zu befestigen. Michael weigert sich öffentlich zu demütigen. Habt ihr bemerkt, wie sie bezeichnet wird? Nicht Michael, die Frau David, sondern Michael, die Tochter Sauls. Michael, die Tochter Sauls. Michael, die Tochter Sauls. Zu stolz. Und sie bleibt unfruchtbar alle ihre Tage. Wenn Kapitel 6 uns lehrt, dass Gottes Segen an Bedingungen geknüpft ist, so lehrt uns Kapitel 7, dass er trotzdem unverdient ist. Machen wir einen Sprung ins Neue Testament, weil 1. Samuel 7 ist der Hintergrund von Epheserbrief. Wenn wir die Zeit gehabt hätten, in den ersten zwei Abschnitten von 1. Samuel, hätten wir sehr viel gesehen in 1. Korintherbrief. Denn die alttestamentliche Entsprechung von 1. Korintherbrief ist Kapitel 1 bis 15 von 1. Samuel. Aber heute Abend haben wir ein bisschen mehr Zeit, wir lesen nicht so viel. Lesen wir in Epheserbrief die neutestamentliche Entsprechung. Vers 3. Gepriesen oder gesegnet, kann man übersetzen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich habe den Wortspiel hier unterstrichen. Wie uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, auf dass wir teilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst, für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in Christus. Um der Zeit willen lesen wir weiter in Vers 14. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums wiederum zum Preise seiner Herrlichkeit. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, und hier ist sein Anliegen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Und jetzt 2. Samuel, Kapitel 7. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihn ringsumher Ruhe geschafft hatte vor all seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin und tu alles, was in deinem Herzen ist, denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort Gottes zu Nathan: Geh hin und sag zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen? Als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du meinem Knecht zu David sagen: So spricht der Herr der Herrscher: Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe all deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher, und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vatern gelegt hast, dann werde ich deinem Nachkommen, deinen Samen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königreich befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nach allen diesen Worten und nach all diesem Gesicht, so redete Nathan zu David. Aus profunder Demut und Dankbarkeit möchte David endlich etwas für Gott tun. Gott hat so viel für ihn getan. Wie kann ich ein Haus für Gott bauen? Er ist im Gespräch mit Nathan. Seine Motive ist in Ordnung. Mir geht es besser als Gott. Ich wohne in ein prächtiges Haus und Gott wohnt in einem Zelt. Und dann Nathan sagt, es ist okay. Der Herr ist mit dir überall, wo du hingehst. Du bist ein gesegneter Bruder. Er geht davon aus, dass alles, was David vornimmt, dem Herrn recht sein wird. Beachte, wie gesegnete Menschen tun. Wenn es zur Selbstverständlichkeit wird, von dem Herrn gebraucht zu sein, befestigt, etabliert in ihrem Dienst. Erfolg bringt besondere Gefahren mit sich. Die Selbstverständlichkeit des Beistandes Gottes und sein Segen. Und Gott antwortet, Vers 4 bis 7, David, ich mag mich nicht erinnern, ob ich jemals einer deiner Vorgänger einen Vorwurf gemacht habe, dass er mir kein Haus gebaut hat. Habe ich das im Auftrag gegeben? Hast du was davon gelesen in der Bibel? Wieso nicht? Und staune über diesen Vers. Ich wanderte umher in einem Zelt unter den Stämmen Israels. Oh, wie wunderbar ist das? Gott steigt herab, begibt sich unter Israel, führt sie von Ort zu Ort, rettet sie aus dem Sklavenhaus Ägyptens, reißt sie aus der Tyrannei heraus und wandert mit seinem Volk durch die Wüste hindurch. Fantastisch. Der Gott des Himmels, der Herr der Herrscher, der über den Cherubim thront, kampiert wie ein Pilger unter seinem Volk. David, habe ich überhaupt jemand gebeten, mir ein Haus zu bauen? David, ich bin mit meinem Spaziergang nicht fertig. Aber der König meinte, er wäre ans Ziel gekommen. Herr, jetzt sind wir hier. Endlich das Königtum, das du versprochen hast. Ruhe verschafft an jeder Seite. Jetzt habe ich die Mittel, jetzt habe ich die Zeit, jetzt habe ich die Energie, endlich etwas für dich zu tun. Wir sind ans Ziel gekommen. Ich möchte etwas für dich tun. Aber Gott ist mit seiner Wanderung noch nicht fertig. Vers 8 bis 11. David, wer gibt den Ton an hier? Wessen Vorhaben war es, dich König zu machen? Eines Tages warst du dort auf der Weide und du hast gesagt, oh, ich glaube, ich werde um das Königsamt kandidieren. War es so, David? Ist es nicht vielmehr so, dass du deine Laute gespielt hast und deine 3 Dutzend Schafe beruhigt hast und hat gedacht, na, wenn es nur gut geht, ich könnte vor meiner Verehelichung 200 Schafe haben. Das wäre super. Dann habe ich etwas erreicht. Hast du je geträumt, in deinen wildesten Träumen, dass du der König werden wirst, der herrscht über Gottes Volk? Was, wenn Gott es zugelassen hätte, dass du deinen Lebenslauf planst? Dass du dein Leben wirklich allein gestalten könntest? Welche kleine, bescheidene Vorhaben hättest du gehabt, meine Brüder, meine Schwester? Ein Haus bauen, Gesundheit, die richtige Frau finden, eine Familie gründen, Klavierstunden für die Kinder natürlich, eine gute Ausbildung, einen guten Rentenplan, vielleicht eine Hütte in Österreich, Skiurlaub, wer weiß. Oh, wie kurzsichtig kann ein Mensch Gottes sein. Wir kommen zu Gott mit unseren kleinen Vorhaben und Plänen, Erfolg im Beruf, Familie und Dienst. Wir bitten Gott, unser Vorhaben zu segnen. Aber vergleichen wir mal unser Lebensentwurf mit Gottes Plan. Welche Idee war dieses Planet, das Weltall, dein Dasein, deine Errettung? Als Weihnachtsgeschenk kriegte meine Frau von mir eine neue E-Herd. Ja, wieso? Ja, ich sage, ja, da eine Küchenbank drinnen, es wäre ein riesiges Loch entstanden dort ohne ein neues E-Herd. Nein, warum kriegst du das zu Weihnachten? Weil ich Hunger habe. Weil ich gerne gut essen und sie kann gut kochen und sie braucht ein gescheites Gerät dazu. Gottes Vorhaben, nicht ein Loch in dem Weltall auszufüllen. Nicht ein blauer Planet. Sein Vorhaben war es, Zerne zu haben. Wie wird er Zerne haben? Oder muss er erst eine Biosphäre haben, die er bevölkern kann? Er muss Geschöpfe haben, Menschen haben. Eine Biosphäre, einen Raum, nah genug zu Gott, dass sie ihn wohl tastend fühlen können, weit genug weg, dass sie eine echte Entscheidung treffen können, dafür oder dagegen. Das war sein Plan. Vor Grundlegung der Welt hatte Gott die Absicht, Kinder zu haben. Oh, Gott wanderte schon vor Grundlegung der Welt. Er plante die Erlösung in seinem Sohn. Er neigte sich herab auf diesen Planet. Er ging Schritt für Schritt nach Ägypten, um dich herauszuholen, um dich zu erlösen. Und er will weiter mit dir wandern bis zum Ziel. Vers 12 bis 16. Gott öffnet die Augen von Davids Herzen und zeigt ihm die überwältigende Tragweite seines einzigartigen Planes. David meinte, er wäre schon angekommen. Ich bin schon König. Ich habe schon ein paar Frauen und einen beachtlichen Kinderhaufen und ein ganz tolles Haus und ich bin wen. Aber Gott hatte viel mehr im Sinn. Nachkommen Davids, dass ihm ein Haus bauen würde. Natürlich eine doppelte Bedeutung hier. Salomon und ein größerer Sohn. Salomon, der ihm einen Tempel baut. Ein größerer Sohn, der ihm ein Haus baut. Das messianische Haus. Gott hatte vor, dass durch David einer kommt, der Sohn Gottes ist, nach diesem Text. Ich denke an Paulus' Gebet für die Epheser. Gott und möge der Gott der Herrlichkeit, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, erleuchte die Augen eures Herzens, auf dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. O möge Gott unsere Augen auftun. Dass wir im Herzen sehen, wer wir eigentlich sind und zu welcher glorreichen Zukunft wir berufen sind. Und was es bedeutet, in Christus zu sein. Wir sind Gottes Schattenkabinett in Christus. Glieder vom Königshaus, dass das Weltall regieren wird, mögen wir dementsprechend leben. Wie reagiert der König auf diese Offenbarung? Lesen wir weiter, Vers 17 bis 19. Nach all diesen Worten und nach all diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David. Da ging David, das ist wunderbar gesagt, da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr Jehova? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen. Herr Jehova, du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen. Herr, Herr. Der große König, das Thema der Lobgesänge Israels, geht hinein und setzt sich vor dem Herrn im Zelt nieder. Und wenn du öfters die Bibel gelesen hast, wird es dir schon aufgefallen sein, das ist nicht die übliche Haltung vor Gott. Zu sitzen in der Gegenwart Gottes? Was soll das bedeuten? Ich sage dir, was es bedeutet. Solche wackelige Knien, überwältigt von der Größe dieser Offenbarung, von der Tragweite des Wortes Gottes. Er kann nicht mehr stehen. Er setzt sich nieder und stellt sich die Frage, die auch du und ich stellen sollen. Wer bin ich? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Überwältigt von der unsagbaren Größe Gottes und seines Planes, er demütigt sich unter der mächtigen Hand Gottes. Wisst ihr, echte Demut ist immer das Resultat einer richtigen Perspektive. Wenn man mit der Größe Gottes konfrontiert ist, wenn man sieht, wie reich man beschenkt ist, wenn man zugeben muss, was habe ich, was ich nicht empfangen habe, oh, du bist intelligent, wahrscheinlich intelligenter als ich. Bist du stolz drauf? Auf etwas, was bestimmt wurde in einem romantischen Moment 9 Monate vor deiner Geburt? Ist nicht deine Schuld, wenn du intelligent bist. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Und dieser Plan Gottes ist viel größer als eine kleine Wenigkeit wie Intelligenz. Du hast von dem Haus deines Knechtes in ferner Zukunft geredet, dass du mich bisher hierher gebracht hast. Wenn du mich bloß zum König Israel gemacht hast, hättest. Wenn du mich bloß irgendwie eine halbe Seite in der israelitischen Geschichte gewidmet hast, hättest. Wenn ich nur einige beachtliche Siege auf dem Schlachtfeld gewonnen hätte. Wenn ich nur ein Haus bauen könnte, die man als Denkmal in Erinnerung halten würde. Das wäre gewaltig, Gott. Aber du hast so viel mehr für mich auf Lager. Warum mich? Warum mich? Oh, Geschwister, wenn der Herr uns nur bis hierher gebracht hätte, Errettung von der Schuld unserer Sünde, Erlösung von Verdammnis, das wäre wunderbar. Das wäre wunderbar. Aber ist bei uns noch nicht fertig. Er wandert noch mit uns zu einem viel höheren Ziel. Er hat von dir geredet in ferner Zukunft. Oh, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit wir erleuchtet an den Augen des Herzens wissen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Paulus kann ziemlich gut schreiben, kompliziert, aber ziemlich gut. Aber hin und wieder unterbricht er seinen Brief und betet, oh Gott, hilf diesen Leuten zu verstehen, was du zu sagen hast. Warum handelt Gott so? Welche Ursache hat Gott in dir gefunden? Wer bin ich? Vers 20 bis 22. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dieses Großes getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr, Herr. Ja, niemand ist dir gleich. Und es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben.
Meine Schwester, mein Bruder, suche einen Grund in dir. Findest du einen? Um deines Wortes willen. Und nach deinem großen Herzen hast du all dieses Großes getan. Aber das ist alttestamentlich. Willst du es hören im Neuen Testament? Nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist der einzige Grund, warum wir in Christus sind. Während unsere Gedanken an Gnade sind, lesen wir nochmals Vers 22. Darum bist du groß, Herr. Ja, niemand ist dir gleich. Es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Ich möchte dich fragen, während wir über Gnade nachdenken. Ich möchte dich 3000 Jahre später fragen. Hast du so etwas je mit deinen Ohren gehört? Hast du jemals von einem solchen Gott wie unserem Gott gehört? Eine Vielfalt von Religionen gibt es, und Philosophien und Strömungen, und jede Woche kriegt jemand in Kalifornien eine neue Idee. Hast du jemals von sowas gehört mit deinen Ohren wie unser Gott? Niemand ist dir gleich, kein Gott außer dir, o die Einzigartigkeit. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das Anliegen des Apostel Paulus, geschrieben aus Herzeleid, glaube ich. O möge Gott uns übernatürliche Erleuchtung geben durch seinen Heiligen Geist, dass wir wissen, mit wem wir zu tun haben. Weißt du, dieses Evangelium selbst weist auf seinen göttlichen Ursprung. Welcher fehlerhafte Mensch hätte je sowas wie das Evangelium erfinden können? Nach all dem, was wir mit unseren Ohren gehört haben, ist der Gott hinter diesem Evangelium einzigartig, ohne Gleichen. Und so, wir haben schon gelesen, Vers 11 bis 19, von der Einzigartigkeit des Planes Gottes. Vers 20 bis 22, von der Einzigartigkeit der herrlichen Person Gottes. Was fehlt noch? Die Einzigartigkeit seines glorreichen Volkes. Vers 23 bis 24. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist? Habt ihr das bemerkt, diese Wiederholung im Text? Ich bin gewandelt im Zelt, umhergezogen. Ich bin mit dir überall gewesen, wohin du gegangen bist. Dass du mich bis hierher gebracht hast, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist. Es geht um eine Reise. Um die Begleitung Gottes zu seinem Ziel. Sich zum Volk zu erlösen, um sich eine Nation zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und vorgebietende Taten an deinem Land, in dem du vor deinem Volk, dass du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Gürtel vertriebst. Du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, dass es ewig dir zum Volk sein, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Die Einzigartigkeit des glorreichen Volkes Gottes. Ich bete für euch, Paulus, dass Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist. Nicht unser Reichtum, Gottes Reichtum. Gott will, dass wir seinen schätzbaren Reichtum schätzen lernen. Ich kenne das Buch Exodus, 2. Mose. In der hebräischen Bibel hat es einen anderen Namen. Es heißt einfach Namen. Nach dem ersten Wort des Buches, Namen. Das 2. Buch Mose beginnt mit einer Liste von Namen. Namen der 12 Söhne Israels. Namen von Menschen, die herab in die Sklaverei erniedrigt wurden. Namen. Namen von Menschen, deren Leid Gott kannte, Menschen, denen er sich erbarmte, und er begann seine Wanderung nach Ägypten. Namen. Namen von Sklaven. Nummer in einem Wirtschaftssystem. Dort, um die Wirtschaft des Pharaos zu fördern. Gastarbeiter in Ägypten. Und das Problem mit Gastarbeitern ist, dass sie zu viele Kinder haben, oder? Und so eine Frühform der Abtreibung. Wir werden die Buben wegschaffen, weil es zu viele von denen gibt. Alles im Interesse der Wirtschaft. Der Wert eines jüdischen Kindes, es hat keinen Wert, wenn es der Wirtschaft nicht dienlich ist. Namen. Wie endet das Buch, das 2. Buch Mose? Mit Namen. Die gleichen 12 Namen. Eingraviert in Juwelen. 2 Juwelen auf die Schulter des Hohen Priesters. Jeweils mit 6 Namen eingeritzt. In Juwelen in einer goldenen Fassung. Und dann ein Brustschild mit 12 Juwelen. Und auf jedem Juwelen einen Namen eingeritzt. Was will Gott damit sagen? Er nahm die teuersten und schönsten Gegenstände bekannt zu Menschen. Er rahmte sie ein in purem Gold. Auf dem Hintergrund von einem weißen Ephod, weiß wie Schnee. Und der hohe Priester trägt sie auf seinen starken Schulter und über sein Herzen vor Gott. Vor Gott? Das ist die Sprache des Heiligtums. Vor Grundlegung der Welt sind wir in Christus auserwählt. Vor Gott. Auf seine Brust getragen. Mit einem reinen weißen Hintergrund, vor Gott, heilig und tadellos. Vor nicht allzu langer Zeit, ein Freund hat empfohlen, dass ich neue Skier kaufe, 2500 Schilling für ein Set, das 6.000 oder 7.000 Schilling wert hat. Sagenhafter Preis, sagte er, es ist mir zu teuer. 2500 Schilling für Skier, bist du deppert? Bisschen wienerisch. Ist mir zu teuer. Sie bezeigen unsere Wertschätzung eines Gegenstands an den Preis, den wir ausgeben. Oder? Zeig mir einen Tennisschläger, wo ich mehr gewinnen kann. 2500 Schilling ist nicht viel Geld. Aber die Skier haben eigentlich real mehr Wert als der Tennisschläger. Aber nicht in meinen Augen. In Gottes Augen, wie viel Wert hast du? Petrus schreibt, wandelt in Furcht während der Zeit eurer Pilgerschaft, da ihr wisst, dass ihr leer seid. Nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold, sondern mit dem Blut Christi. Ein Lamm, erkannt vor Grundlegung dieser Welt. Das Preisetikett an deinem Leben ist das Blut Jesu Christi. Fürchte dich davor, Bruder oder Schwester, dein Leben zu vergeuden, denn es ist zu teuer, dass du mit erstrangigem Einsatz zweitrangigen Zielen verfolgst. Oh, mögen wir verstehen, möge Gott die Augen unseres Herzens erleuchten, zu sehen, wie reich Gott sich fühlt, dass er uns hat. Welchen unermesslichen Preis wir wert sind. Nimm das Schönste, das Teuerste, rahm es ein in Gold und tu es auf die Brust Jesu Christi. Und so viel Wert hast du in Gottes Augen. Willst du nicht mit den Augen deines Herzens sehen, als Gott seine Wanderung plante, als er diese Welt ins Dasein rief, dass er an uns dachte, an dich und deine Brüder und Schwester? Wir sind die Ausbeute des Universums. Das sind nur Worte. Möge Gott unser Herz ergreifen, dass wir sehen, dass der einfache Bruder mehr Wert hat als die Sterne. Wir sind unwürdig in all unseren Schwachheiten und Unzulänglichkeiten, aber in Christus stehen wir vor Gott, Priestersprache. In Christus, in dem großen Hohen Priester. Gott will, dass wir lernen, sein einzigartiges Volk zu schätzen. Und dann in Vers 25 bis 29 haben wir den Übergang von Anbetung zu Gebet. Und nun, Herr und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht. Und tu, wie du geredet hast. Oh, so soll man reden, so soll man beten. Hier ist, wie man betet. Die Verheißungen Gottes herbei beten in Raum und Zeit. Wenn du für mich beten willst, schlage deine Bibel auf. Du kennst mein Anliegen nicht. Ich wohne weit weg. Du hörst von mir sehr selten. Die Gebete von Paulus sind in dem Epheserbrief und Kolosserbrief. Das wäre gut genug. Bete diese Dinge. Halte ewig aufrecht, was du gesagt hast, und tu, wie du geredet hast. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscher ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes Gottes wird vor dir feststehen, denn du, Herr der Herrscher, Gott Israel, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses unmögliche Gebet zu dir zu beten. O nun, Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet, so lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen willst du das Haus deines Knechtes, wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Warum hat Gott dich gerettet? Dass man spreche, lesen wir hier, zum Preise seiner Herrlichkeit. Gott, tu, was du gesagt hast, dort muss man spreche. Gott ist ein großer Gott, der Gott Israels. Dass man spreche zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich möchte noch einmal Vers 29 lesen zum Schluss. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, das ist ewig vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast gesegnet, mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Das Gebet um die Erfüllung des geoffenbarten Willen Gottes ist ein treffendes Gebet für ein gesegnetes Volk. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in Christus. Meinst du irgendwie ans Ziel gekommen zu sein? Du hast einiges erreicht und du investierst deine Energie, um dich auf diesem Planet häuslich einzurichten, vielleicht. Aber Gott hat ein einzigartiges Ziel für dein Leben. Der Gott, der Israel begleitete, hat vor Grundlegung dieser Welt eine Reise begonnen, um dich und mich zu haben. Und er begleitet uns jetzt zu seinem fairen Ziel. Kommt es vor, dass du müde und matt wirst? Du sagst vielleicht, ich tauge es zu nichts, mein Leben hat keinen Wert. Du fragst dich, ob es einen Sinn hat, weiterzugehen. Dann ich empfehle, dass du diesen Epheserbrief liest und diese 7. Kapitel wiederum und wiederum von 2. Samuel. Geh mit David, dem König Israels, ins Zelt hinein, mit wackeligen Knien, und nimm deinen Platz vor Gott, und denk an dein wunderbares Heil, an seine wunderbaren Absichten mit dir, und stell mit mir die Frage: Aber wer bin ich? Und was ist mein Haus, das du mir bis hierher gebracht hast? Aber doch, Herr, du hast geredet von uns in ferner Zukunft, Mitglieder des königlichen Hauses, des Universums. Dieser ist der einzigartige Gott. Mit einem einzigartigen Plan für ein einzigartiges Volk. Gesegnet sind wir. Ich wünsche euch Gottes Segen mit all dem, was damit verbunden ist.